So, ich war ja schon mal hier, richtig. Und ich bin sehr froh, dass noch was hängen geblieben ist, weil statistisch gesehen ist so, dass es eigentlich nicht so häufig ist, dass Zuhörer von irgendeinem Vortrag oder von einer Predigt so danach noch irgendwas wissen. Das ist toll, das lernen wir im Studium. Es ist einfach so, dass Leute es schnell vergessen. Und ich gehöre auch dazu. Aber es ist wirklich so, dass innerhalb von ein paar Stunden, wenn man Leute fragt, um was ging es in der Predigt, sie nicht mehr sagen können, um was es ging. Deswegen habe ich einen Test vorbereitet, weil wenn ihr 50% von euch nicht mehr weiß, was ich letztes Mal gemacht habe, mache ich das Gleiche einfach nochmal, weil das spart mir richtig viel Zeit. Und deswegen halte ich einfach das Gleiche und keiner wird es rausfinden. Deswegen, na okay, Spaß beiseite. Ich habe natürlich eine neue Predigt dabei. Ich werde da immerhin manchmal bewertet für das, was ich tue, so studiumstechnisch. Deswegen kann ich nicht einfach zweimal das Gleiche halten. Und ich habe auch eigentlich was auf dem Herzen heute, dass es so auch um Barmherzigkeit geht, weil es ist immer die Barmherzigkeitspredigtreihe. Aber es ist doch ein neuer Aspekt da davon. Und was aber kein Witz war, war, dass wirklich Leute Sachen vergessen, nachdem man gepredigt hat. Deswegen habe ich mir in letzter Zeit vorgenommen, immer wenn ich eine Predigt höre, schreibe ich mir danach eine Sache auf, die ich praktisch umsetzen kann bei mir in meinem Leben. Und wenn es irgendwie ziemlich theoretisch war, weil ich gebe zu, manchmal reden wir ganz schön theoretisch, dann nehme ich mir eine Erkenntnis und schreibe mir die in meinen Terminkalender rein, sodass ich in der Woche oder in 1,5 Wochen oder in 2 Tagen, 3 Tagen nochmal erinnert werde an diese Erkenntnis, die ich hatte. Weil ich festgestellt habe, bei mir nur noch einmal mehr drüber nachzudenken, hilft mir schon so viel mehr, mich daran zu erinnern. Deswegen mein Tipp, ganz kostenlos. Und heute zufälligerweise haben wir am Ende von der Predigt auch noch ein Instrumentalstück. Und da wird sie das anbieten, nochmal über die Predigt nachzudenken und sie vielleicht eine Sache aufzuschreiben. Ja, das ist klug von mir. Auf jeden Fall möchte ich mit einem Gebet anfangen. Gott, dich zu kennen, das ist ewiges Leben. Aber wenn du dich nicht offenbarst, können wir dich nicht kennen. Und deswegen bitte ich dich, dass ja, du unsere Herzensaugen öffnest, dass wir dich sehen dürfen. Öffne unsere Ohren und ja, lass uns wirklich dich ein Stückchen mehr kennen. Heute nach dieser Predigt und ich bitte, dass du dein Wort für uns öffnest. Sei du mit dabei. Amen. Okay, der heutige Predigttext ist in Lukas 18, 35 bis 43 und da geht es um die Heilung von einem Blinden. Ich werde immer ein, zwei Verse vorlesen und dann so ein bisschen meine Gedanken teilen. Also ein Teil davon ist die Bibel, das andere ist meins. Ich nehme an, ihr wisst, was ist. Genau. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. So weit, so gut. Bisher nehme ich an, wird jeder von uns gleich handeln. Es kommt eine große Menschenmasse an dir vorbei, du weißt nicht, um was es geht. Also einfach mal fragen. Soweit würde ich, oder ich nenne mir alle gleich handeln noch. Jesus von Nazareth kam vorbei, erklärte man ihm. Und dieser eine Satz aber, der ändert alles. Die ganze Dynamik hat sich geändert, weil Jesus von Nazareth, nicht irgendjemand kommt vorbei, es ist nicht irgendwie eine Hochzeit oder was auch immer, da freut man sich mit oder so, aber dass Jesus vorbeikommt, ist für den Blinden ganz was Besonderes. Und der Blinde ruft: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und wir sehen nämlich, dass der Blinde also Bescheid wusste, er kannte Jesus. Das heißt, er wusste, er ist der Sohn Davids. Und das war für die Israeliten damals klar, okay, er ist der Messias, der Erlöser, der die Kranken heilt, der Errettung bringen wird. Und deswegen weiß er nur Jesus. Dieser Jesus ist in der Lage, mir zu begegnen, mich gesund zu machen. Er ist sich seiner Schwäche bewusst. Er als Blinde, er hat keine Chance, sich selber sehen zu machen. Er kann Jesus auch nicht zwingen zu irgendwas. Aber diese Hoffnung strömt ihm herauf einfach, dass das Jesus ist. Der hat so vielen Leuten schon geholfen. Vielleicht auch mit mir. Oder vielleicht wird er mir helfen. Und ich nehme an, er ruft zum einen, weil er denkt so, okay, vielleicht hört Jesus mich wirklich persönlich und kommt vorbei. Aber er hat auch vielleicht gedacht, vielleicht ist irgendjemand in dieser Menschenmasse, der darüber hinweg sieht, dass ich als Blinder nicht würdig bin. Blinde damals, da wurde immer gesagt, okay, irgendjemand muss gesündigt haben, die sind aus einem Grund krank, die sind nicht würdig. Und er hat vielleicht gedacht, vielleicht ist aber irgendjemand in dieser Gruppe, der sagt, okay, ich erbarme mich und ich gehe auf Jesus zu oder bring ihn zu Jesus oder irgendwas. Aber genau das Gegenteil passiert. Wir lesen in 39. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er soll still sein. Das heißt in der Tat, niemand wollte ihm helfen, sondern das direkte Gegenteil passiert. Und zwar nicht auf die wertschätzende Weise. Man redet ja immer, man soll Sachen in so einem Feedback-Burger machen. Also so, wow, toll, du hast echt eine schöne Stimme, dass du gerade rufst, ist voll schön. Aber dann kommt das Negative, so, ja, aber es ist auch ungünstig, ne, weil du machst jetzt voll schlechte Bilder auf uns. Was sollen wir denn jetzt denken? Und was soll Jesus denken, dass wir einen Blinden einfach so machen lassen, was er will? Deswegen, dann kommt wieder so ein was anderes Positives, aber es ist echt schön, dass du hier bei uns bist. Ne? Aber bitte sei leise. Das war nicht mal die Art, sondern es war einfach, hör auf. Die tadeln ihn, die sagen, hör auf zu rufen. Und im Griechischen, das fand ich ganz witzig, steht in den Wörterbüchern, dass dieses Wort, wo dort steht, tadeln, zurechtweisen bedeutet. Und dann haben die extra noch in Klammern geschrieben, in aller Strenge, Ausrufezeichen. Das heißt, es ist wirklich so, es war nicht lieb, es war einfach ein Niederschmettern. Und jetzt ist so, wenn es mir passieren würde, ich wäre ruhig. Aber dieser Blinde, der hat eine ganz andere Reaktion als ich. Und zwar steht, doch er schrie umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der Mann lässt sich also nicht abwimmeln. Er lässt sich nicht kleinkriegen und er bittet einfach weiter. Weil für ihn ist klar, das ist diese Chance, das ist dieser Jesus von Nazareth und darauf habe ich meinen Fokus. Die Anfeindung ist mir egal. Ich weiß, dieser Jesus ist der, der mir mein Heil bringen kann. Das ist der Erretter. Wenn ich zu dem komme, irgendwie, wenn der mich irgendwie hört, dann habe ich eine Chance. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Das sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Das heißt, sein Rufen kam an. Seine Hartnäckigkeit wurde bezahlt oder belohnt und Jesus war barmherzig mit ihm. Gott hat sich in seiner Barmherzigkeit ausgestreckt zu dem Bittenden. Und der Bittende selber, der Blinde, wusste, ich bin darauf angewiesen. Und Jesus beschenkt ihn einfach. Und alles, was dazu gebraucht hat, war die ausdauernde Bitte vom Blinden und das barmherzige Herz Gottes. Und das Resultat davon ist dann auch noch, er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die sein Heil miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Das heißt, nicht nur war es ein Segen für diesen Blinden, dass er hartnäckig war, sondern wahrscheinlich die Leute, die ihn runtergedrückt haben, haben erkannt, wow, das ist wirklich der von Gott Gesandte und haben angefangen, Gott zu preisen. Das heißt, es war auch noch ein Segen für die Leute um ihn rum, die zuvor gegen ihn waren. Und es ist ganz gut. Happy End, oder? So, klasse Geschichte. Jetzt könnte ich eigentlich schon aufhören. Wir wissen, um was es geht. Der, wo bittet, dem wird geholfen. Zack, Gott ist barmherzig gegenüber dem Bittenden. Mein Problem ist, dass da manchmal in meinem Leben so ein großes Aber stand. Und ich muss gestehen, dass ich immer wieder Momente habe und hatte, wo ich so eine Geschichte lese und es nervt mich tierisch. Und ich lese es nämlich so, ja, okay, toll, schön für dich, super. Bei mir funktioniert es nicht. Ich weiß es nicht, irgendwas ist bei mir kaputt. Bei mir, ich bitte und dann warte ich. Und warten macht gar keinen Spaß. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals warten musstet, aber ich persönlich gehe da nicht so gut mit um, weil es nervig, ich bin nicht geduldig. Es ist einfach nicht die Stärke von uns Menschen zu warten. Und ich denke mir, okay Gott, warum? Warum haltest du diesen Blinden einfach so und bist barmherzig ihm gegenüber? Er ruft und du antwortest direkt. Bei mir ist es nicht so. Und bei dem ist das Gefühl, bitten hier, antworten hier. Und bei mir ist Bitten irgendwo da und dann Antworten vielleicht irgendwann mal hier. Und es ist gemein, denke ich mir so. Aber ich weiß es oft nicht und ich glaube, dass wir Gott auch nicht immer verstehen werden. Aber ich glaube, dass diese Frage, die es aufwirkt, so dieses, okay, vielleicht ist Gott doch nicht barmherzig mit den Bitten, ist okay, die zu fragen. Und ich habe da in meinem Studium das auch erlebt, dass ich habe den Großteil meines Studiums unglaublich gerungen. Und ich wollte nicht viel, ich wollte einfach nur glauben können wieder. Bin mit Jesus gegangen und dann hatte ich mein Studium so einen richtigen Breakdown. Und ich saß so viele Nächte, Tage, Wochen auf meinen Knien, im Bett irgendwo, in meinem Zimmer, gesagt, Gott, ich will einfach nur glauben können. Bitte, 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 bitte. Und ich habe gerufen und gebittet und es war nicht gut. Die Zeit. Und es hat keinen Spaß gemacht. Und ich habe das nicht erlebt wie diese Blinde. Und deswegen habe ich auch heute, dann, wo ich den Text gelesen habe, gesagt, hey, guck mal, das ist, wo ich mein Hauptaugenmerk drauf legen will. Ich glaube, keine magische Formel, wo dann so, ja, mach das und dann antwortet Gott. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, wir werden Gott nicht immer verstehen. Und ich glaube, dass wir immer wieder erleben werden, dass Zeit zwischen unserer Bitte und dem Erleben davon verstreichen wird. Aber ich will einfach so zwei Perspektivwechsel auf die eingehen, die mir persönlich geholfen haben in der Zeit, weil ich gedacht habe, vielleicht kann das auch für irgendjemand hier so ein Durchbruch sein oder für irgendjemanden, den ihr kennt, und es vielleicht einfach wirklich helfen kann. Ja. Und ja, aber ich finde, diese Zeit, die wir zwischen Bitten und Erleben oft haben, ist so unsere Anfechtung. Wir haben nicht so, in Deutschland zumindest, jetzt nicht krass viele Leute, die uns so richtig niederschmettern und sagen, hör jetzt auf zu reden oder hör auf das zu machen. Aber die Zeit, dieses Warten ist für uns einfach ein Riesengegner oft. Und von dem lassen wir uns oft einschüchtern und fertig machen. Und die zwei Wechsel, Perspektivwechsel, die mir da geholfen haben, ist zum einen, dass ich neu realisieren musste, dass ich habe nicht das Recht, dass Gott irgendwas für mich macht. Ich kann nicht vor Gott hinstehen und sagen, übrigens, du musst jetzt das machen, weil das bin ich und ich bin ein cooler Typ. Und deswegen mach mal. Oder ich kann nicht überreden, ich kann nicht sagen, aber du bist doch lieb und deswegen mach doch mal. Ich habe kein Recht, ich bin wie dieser Blinde. Ich habe nichts, um Jesus zu überzeugen, dass er mir helfen muss. Es ist vollkommen Geschenk. Jedes Mal, wenn Gott mit mir barmherzig ist, gefälligst, weil es tut mir weh. Ich finde es doof. Und ich habe doch das Recht. Wenn du sagst, geh Theologie studieren, dann musst du doch auch dafür sorgen, dass es dann Spaß macht. Ich mag Spaß. Und alles andere macht nicht so viel Spaß. Deswegen mache ich es nicht. Und ich war einfach bockig. Und ich hatte ein stolzes Herz anstelle von demütiges Herz. Und das ist dieser erste Perspektivwechsel. Zu sagen, nee, ich will wie dieser Bettler sein. Und ich will mir bewusst sein, hey, Gott schuldet mir nichts. Aber ich kann demütig vor ihn kommen und ihn bitten. Und ich kann ihn nicht befehlen. Und ich glaube, dass Gott da nämlich oft bei uns in einem Zwiespalt steht, dass wir so arrogant vor ihm stehen. Und ich glaube, dass Gott wirklich uns beschenken möchte. Das ist immer eine, wiederfinden wir es auch in der Bibel. Aber er steht vor so einem Dilemma, weil er weiß, wenn ich dir jetzt gebe, was du willst, das wird dir nicht gut tun. Es ist nichts Positives für dich, auch wenn du das denkst, weil du einfach dabei dein Herz krank ist. Und wir lesen davon auch in Jakobus 4, 2 bis 3. Und da steht, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Also das ist der erste Punkt, Gott zu bitten. Und dann geht es aber weiter. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und wie soll uns das jetzt helfen, dass diese Wartenszeit leichter ist? Ich habe das einfach bei mir erlebt, dass ich nicht direkt ein bitteres Herzen hatte, wenn ich vor Gott kam und gesagt habe, hey, gib mir, dann nicht von Anfang an ein bitteres Herz. Und es war schwer, dran zu bleiben. Es war schwer, das auszuhalten, weil ich mich einfach abgewandt habe von Gott. Aber wenn ich vor Gott komme mit einem dankbaren Herzen und sage, hey Jesus, danke, du hast mich so reich beschenkt und es ist eine schwere Krise in meinem Leben, aber trotzdem stehe ich noch vor dir als Beschenkter. Und der Perspektivwechsel hat mir mega geholfen, nicht mit einem bitteren Herzen vor Gott zu sein, sondern mit einem dankbaren Herzen. Und das Zweite ist, was immer hilft, wenn wir irgendwie was aushalten müssen, wenn wir wissen, warum. Keine Ahnung, irgendein Beispiel. Angenommen, jetzt ist jemand schwanger oder so und dann denken sie, oh, ich freue mich voll, das ist das Kind, lass es direkt rausholen. Wäre nicht gut, das tut dem Kind nicht gut. Es braucht einfach so grob diese 9 Monate, damit sie es voll entwickeln kann. Und alles andere wäre viel zu schnell. Und deswegen denken sie sich, okay, ich kann warten. Ich kann diese 9 Monate warten. Es ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, diese 9 Monate. Aber ich warte gerne, weil da was Gutes bei rauskommt. Oder im Nachhinein jetzt verstehe ich vieles, wo meine Eltern mir gesagt haben, was ich machen soll oder auch nicht machen soll, weil ich inzwischen verstehe, warum. Keine Ahnung, als Kind ist es eine Lebenskrise für dich, wenn du deine Geschwister noch aufbleiben dürfen und du nicht. Oder wenn du nicht 3 Kilo Eis jeden Tag essen darfst als Mittagessen. Es ist eine Lebenskrise. Da dreht man sich, schreit und es fühlt sich ernsthaft problematisch an als Kind. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, ist ganz gut. Es hat mir sehr viel weitergeholfen. Deswegen, das Warum zu verstehen, ist mega wichtig. Und manchmal verstehen das Warum erst manchmal im Nachhinein. Und was manchmal halt so ist, manchmal sehen wir nicht, warum. Also ich weiß immer noch nicht, warum ich eine maximale Glaubenskrise erlebt habe, die ich fast dazu geführt hat, dass ich weggegangen wäre von Gott. Ich verstehe es nicht und es war keine schöne Zeit. Und noch habe ich keine Ahnung und ich weiß auch nicht, wann ich das verstehen werde. Aber was mir hilft, manchmal zu sagen, okay, ich weiß nicht direkt den genauen Grund, aber ich weiß, dass Gott gut ist und dass er einen guten Grund hat, da hilft es mir einfach, Bibelgeschichten mir durchzulesen, die vielleicht nicht direkt so sind wie bei den Blinden jetzt, wo nicht direkt was passiert, sondern nehmen wir zum Beispiel nur mal das Volk Israel. Die haben immer wieder gebeten, befreit zu werden. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich werde euch retten, es wird jemand kommen, der wird euch frei machen. Und dann geht es durch das ganze Alte Testament, dann kommen erstmal noch 200 Jahre, wo wir nicht mal ein Bibelbuch haben, weil was auch immer da war, auf jeden Fall war es alles nicht so gesprächig. Und es war einfach Funkstille. Und dann irgendwann heißt es zu Maria, hey, guck mal, dein Kind, das du jetzt haben wirst, ist von Gott. Es wird alles verändern, es wird ein König. Und was passiert dann? Maria muss erst mal nach Bethlehem gehen als Hochschwangere, was sicherlich keinen Spaß gemacht hat. Sicherlich hat sich Maria gedacht, hey, guck mal Gott, du hast mir das Ganze eingebrockt, ich schiebe eine Kugel vor mir her. Und ich muss in eine komplett fremde Stadt laufen, nicht wie bei uns heute Auto fahren, sondern halt mit so einem Esel. Und es war einfach ein anstrengender Trip. Hier, mein Mann kann nicht arbeiten in der Zeit, sondern muss dahin laufen. Es war auch finanziell. Der hat ja auch bestimmt gesagt, hey, guck mal, Gott, wie wär's? Wir bleiben hier in Nazareth, ist eine Gaudi hier. Und ich will nicht gehen. Und Gott hat es nicht erhört. Und dann mussten sie nach Ägypten, alles Mögliche. Ich glaube, es war nicht der Traumstart für das Ganze und auch nicht das, wofür Maria gebetet hat. Und die Frage ist, warum war das so? Warum hat es ewig gedauert, bis Jesus kam? Wir haben ein sehr dickes Buch mit Geschichten, das ganze AT, bis irgendwann mal das Ende vorbeikam und Jesus vorbeikam. Und warum hat es so lange gedauert? Und es gibt immer wieder Sachen, wo man erst im Nachhinein versteht. Alexander der Große, der hat es geschafft, dass die ganze damals einigermaßen bekannte Welt für die Leute Griechisch gesprochen haben, das gleiche Gedankengut mal gehört haben. Dann kamen irgendwann die Römer, die haben das beste Infrastrukturnetz aufgebaut, das es jemals gab damals, haben das gewartet, haben für ihre Truppen das einfach richtig gut gepflegt. Dann war Rom ein Reich, das heißt, man konnte einfach von Korinth nach Rom gehen, ohne dass du durch 20 Grenzen musst. Und das sagen zumindest die Forscher, dass das ganz wichtige Punkte waren für das Evangelium, dass es sich so schnell verbreiten konnte und nicht schon im Keim einfach erstickt wurde von den ganzen Mächten drumherum. Und es war perfekt vorbereitet. Das ist wie so ein gemachtes Bett gefallen, weil Paulus konnte rumreißen, wo er will. Alle haben Griechisch gekonnt, man konnte sich unterhalten. Man konnte gleich an den gleichen Punkten andocken, ähnliches Gedankengut. Das heißt, für Evangelisation war es das Beste, dass überall Juden verteilt waren schon. War ideal, weil man konnte immer dort anfangen. Und es waren alles wichtige Punkte. Aber ich glaube nicht, dass die Leute im AT gedacht haben, es macht richtig Sinn, dass du so lange wartest, Gott. Aber es war genau richtig, der Zeitpunkt. Oder auch allein, dass Maria nach Bethlehem musste. Weil Jesus in Bethlehem geboren ist, wussten Leute, es ist der Sohn Davids. Er ist der Erlöser. Der Bettler, der schreit, Sohn Davids, habe Barm mit mir, der kann das mitunter auch sagen, weil er wusste, es ist eine Verbindung zu David. Das heißt, es ist vielleicht dieser Messias, von dem geredet wird. Und er heilt auch noch die Kranken. Es ist der Messias. Das heißt, auch das hat wieder richtig reingepasst. Und das heißt, erst wir jetzt im Nachhinein können das so entspannt drüber reden. Für die damals war es eine ernsthafte Krise bestimmt. Und dann natürlich, was dabei noch rauskommt. Dass Jesus dann, Maria steht irgendwann noch vorm Kreuz und sieht ihren Sohn sterben. Ich glaube auch immer noch, selbst zu dem Zeitpunkt hat es noch nicht wirklich Sinn gemacht. Und auch die ganzen Apostel, was auch immer, die waren alle im Boden zerstört, weil sie nicht verstanden haben, warum. Und ich glaube auch da haben die gebeten, bitte, bitte nimm einen anderen Weg. Aber es war genau richtig, weil durch dieses Kreuz ist überhaupt erst jetzt möglich, dass wir alle Barmherzigkeit erfahren können. Überhaupt dadurch ist möglich, dass wir mit Gott wieder zusammen sein können. Das heißt, in der ganzen Zeit, weil im AT, da war hier war AT, wo der Ruf nach Jesus oder der Ruf nach einem Retter und die mussten warten bis ganz da drüben irgendwo. Und in der ganzen Zeit war aber die Barmherzigkeit Gottes schon am Wirken. Die ganze Zeit war Gott aktiv, er war nicht passiv und er hat auf den perfekten Moment gewartet und hat ihn vorbereitet. Und das ist ein Beispiel von Geschichten, wo es länger dauert. Es gibt andere, das Volk Israel in Ägypten, die haben auch geschrien, befreit zu werden. Mose bringt erstmal jemand um, rennt weg, ist 40 Jahre im Ausland und baut sich eine Familie auf. Aber Gott benutzt es, spricht zu ihm, er lernt Gott kennen, er lernt Aaron kennen, der später für ihn spricht. Das heißt, es hat alles zusammengepasst, auch wenn es 40 Jahre waren, die vielleicht sehr anstrengend waren und wo Bitte und Antwort weit auseinander lagen. Selbst bei Daniel und bei vielen anderen haben wir immer wieder dieses Motiv von, es wird gebeten und es dauert eine Weile und dann kommt die Antwort. Aber immer, jedes einzelne Mal sehen wir, dass es einen guten Grund gab und dass Gott die ganze Zeit schon aktiv war. Und die Geschichten helfen mir zu verstehen, dass ich manchmal es nicht verstehe, warum mein Bitten um die Antwort so weit auseinander ist. Aber dass ich mich trotz allem maximal auf Gott verlassen kann. Und dass ich mich geborgen wissen darf. Und das ist für mich immer wieder erbauend gewesen in der Zeit. Zu sagen, okay Gott, ich verstehe es so gar nicht. Aber ich schaue mir an, wie du um mich herum handelst und wie in der Bibel gehandelt hast. Und ich vertraue einfach, dass es irgendwann einen Tag gibt, an dem ich sagen kann, und ich weiß inzwischen warum. Ob das dann noch wichtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber immer wieder habe ich es in meinem Leben, dass ich dann auch Antworten bekomme. Und das beruhigt mich. Und all das hilft mir, dass ich wie dieser Blinde dann in dieser Zeit von der Anfechtung auf Gott schauen kann. Dass ich den Fokus behalte wie der Blinde und sage, ja, und ich weiß trotzdem, du bist ein guter Gott, du bist mein Retter, du hast einen Plan und ich kann mich dir hingeben. Und ich sage, hey, und ich will weiter vertrauen. Und ich weiß, dass jeder von euch, der jetzt hier wahrscheinlich in dem Raum sitzt oder auch jemand kennt, der wirklich in dieser Phase ist von Leiden, wo wirklich nicht verstanden wird, warum Gott, frage ich dich und du sagst, du bist ein barmherziger Gott und ich sehe gar nichts von dieser Barmherzigkeit. weiß ich, dass das jetzt ganz schön theoretische Antworten immer noch waren. Und ich möchte sagen, wenn du an diesem Punkt bist und du wirklich dir es wirklich wehtut, du quasi Schmerzen hast, weil du es nicht verstehst und du wirklich leidest darunter, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, an dem Punkt zu sein. Ich war dort und ich war dort mehrfach schon. Und es ist in Ordnung, in der Zeit einfach nur, mein Gebet war nur, Jesus, ich will irgendwie wollen. Ich will irgendwie vertrauen können. Und ich war nicht von Tag 1 an diesem Ding von, ja, und alles ist mir gegeben und gepriesen sei der Name des Herrn, ist ja toll. Das war ich definitiv nicht, sondern es hat lang gedauert und es hat eine Zeit gedauert. Aber ich möchte dich ermutigen, einfach zu sagen, hey, ich versuch's. Ich versuch's zu sagen, Jesus, hier bin ich. Bitte hilf mir, meine Perspektive auf das Ganze umzudrehen. Hilf mir, dass ich erkenne, dass du einen Plan hast. Hilf mir, dass es einen Grund hat. Hilf mir, dass es Segen ist für viele um mich rum und dass es Segen sein wird, auch wenn ich es noch nicht sehe und bisher ich nur gefühlt Tod und Verwüstung sehe in meinem Leben. Und ich möchte einfach für dich beten, dass du da die Kraft für bekommst, das zu sagen, auch wenn du, wie gesagt, gerade im Leiden steckst. Und dass du irgendwann an den Punkt kommen kannst und zurückschauen kannst und du es erlebst, wie Gott in diese Situation hineinkommt und deine Tränen abwischt, wie er sich zu dir begibt und er seine Barmherzigkeit dir gegenüber ausstreckt und du sie sehen darfst. Und ja, weil letzten Endes ist Gott treu. Es ist kein Witz, dass er die Bittenden erhört. Es ist kein Witz, dass er barmherzig ist gegenüber denen, die ihn bitten. Und dass er nicht planlos rumsitzt. Und deswegen möchte ich beten noch zum Abschluss.